Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wann ist ein Mann ein Mann? Das fragte einst schon Herbert Grönemeyer und klingt vielleicht auch noch bei Ihnen etwas vertraut in den Ohren. Das war 1984, da machte er auf die widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen an den Mann aufmerksam. Er sollte Geborgenheit geben und Kriege führen und dann aber auch wieder verletzlich sein. Männlichkeit als Forschungsfeld begann in dieser Zeit in Deutschland an Fahrt aufzunehmen. Heute interessieren sich Wissenschaftler unter anderem dafür, wie prekäre Lebensbedingungen bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit fragiler werden lassen. Ähnliche Diskurse werden auch in Lateinamerika geführt. Dort wird Männlichkeit im Kontext der horrenden Gewalt gegen Frauen untersucht. Mirjana Jandek berichtet, wie die lateinamerikanische Männlichkeitsforschung Geschlechterverhältnisse im Wandel untersucht.
Wenn in Filmen wie El Mariachi männliche lateinamerikanische Charaktere auftauchen, sind die Figuren oft wandelnde Klischees. Der furchtlose Revolutionär im Film Viva Zapata von 1952.
Aus dem Land, dessen Erde einst unter dem Machtschritt der spanischen Eroberer erzitterte, kommt Emiliano Zapata, der Robin Hood Mexikos. Verfolgt und gefürchtet, aber fanatisch und von glühender Freiheitsliebe beseelt, kämpft er als Anführer gegen die Unterdrücker seines Volkes.
Der Drogenboss in der Netflix-Serie Narcos oder der gleichermaßen harte wie verführerische Latin Lover in Die Maske des Zorro. Nun stellen popkulturelle Produkte oft überzeichnete Versionen der Wirklichkeit dar. Aber auch die Statistiken zu geschlechtsspezifischer Gewalt in Lateinamerika und der Karibik zeichnen ein düsteres Bild. Über 4000 Frauen wurden 2021 Opfer von Femiziden. AktivistInnen und WissenschaftlerInnen schlagen seit Jahren wegen der kruden Gewalt gegen Frauen Alarm.
Das Mandat der Männlichkeit sagt den Männern, dass sie etwas besitzen müssen. Wenn sie das nicht schaffen, stellt das ihre Potenz in Frage. Und dann bleibt nur Gewalt. Sexuelle, physische, kriegerische. Nur so können sie ihre männliche Position zurückerobern.
Schrieb die argentinische Anthropologin Rita Segato. Sie ist eine der meistzitierten Stimmen, wenn es um Männlichkeit und Gewalt geht. Für sie ist Männlichkeit kein Fakt, sondern ein Mandat, ein Auftrag. Und Gewalt gegen Frauen ist ein Weg, die eigene Männlichkeit abzusichern. In der Forschung zur Männlichkeit geht es deswegen auch immer wieder um die Gewaltfrage.
Heute steht das Thema Prävention von sexistischer Gewalt auf der Agenda. Aber aus Perspektive der Männlichkeitsforschung dürfen wir uns nicht nur mit den Aggressoren beschäftigen, sondern mit dem System. Es geht nicht nur um konkrete Personen, sondern um patriarchale Denksysteme, die zum Beispiel dazu führen, dass eine Frau vor Gericht gefragt wird, was sie denn getan habe, dass sie vergewaltigt wurde.
Der bolivianische Anthropologe Jimmy Telleria arbeitet seit über 30 Jahren zu Männlichkeiten. Er gehört dem Forschungszentrum CISTAC an, das neben der Forschung auch Weiterbildungen zu Geschlechtergerechtigkeit anbietet. Ein Plakat in seinem Büro in La Paz erinnert an die Anfänge der heutigen Männlichkeitsforschung, als feministische WissenschaftlerInnen und AktivistInnen darauf hinwiesen, dass eine kritische Geschlechterforschung sich nicht nur mit Frauen beschäftigen dürfe. Auf dem Plakat steht:
Über Geschlecht sprechen heißt auch, über Männer zu sprechen.
Telleria gehört dem Internationalen Wissenschaftlichen Komitee für Männlichkeitsforschung an. Und er war in seinem Leben schon bei vielen Konferenzen zum Thema. So auch jetzt, beim 8. internationalen Treffen zu Männer- und Männlichkeitsstudien. Eigentlich sollte die Konferenz in Ecuador stattfinden. Doch sie steht noch immer ganz im Zeichen der Pandemie. Statt in den Universitätssälen der Hauptstadt Quito treffen sich die 700 Teilnehmenden online.
Wir laden Lateinamerika zu uns in die Anden ein, um zu zeigen, dass Männlichkeitsforschung ein Weg ist, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten abzubauen.
So Leonardo Garcia bei der Eröffnung. Vor kurzem präsentierten über 100 WissenschaftlerInnen aktuelle Forschungsergebnisse zum übergeordneten Thema Männlichkeiten in Zeiten von Corona und anderen Pandemien. Viele, die sich mit Männlichkeiten beschäftigen, tun das aus akademischem Interesse, aber auch aus einer normativen Perspektive heraus. Gewalt soll verringert, mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hergestellt werden. Eine Antwort soll das Konzept der neuen Männlichkeiten liefern. Nicht gewalttätige, neue Formen, Mann zu sein. Luciano Fabri aus Argentinien erklärt bei seiner Eröffnungsrede:
Sie haben viele Namen, neue Männlichkeiten, gleichberechtigte, alternative, antipatriarchale, profeministische Männlichkeiten oder, wie sie in der Politik oft genannt werden, gute oder positive Männlichkeiten.
So vielfältig die Namen sind, so unterschiedlich ist auch, was darunter verstanden wird. Von Väteridealen, die sich um Haushalt und Kinder kümmern, bis zu Männlichkeitsbildern, die sich nicht über Stärke definieren, sondern Emotionen zeigen und fürsorglich sind. Die Chilenin Pamela Saavedra, die auch an der Konferenz über Männer- und Männlichkeitsstudien teilnimmt, hat ethnografisch dazu geforscht.
Ich lebte gerade in Peru und es gab viele feministische Demos gegen den konservativen Backlash. Und die jungen Männer konnten es nicht ertragen, hier nicht die Hauptrolle zu spielen.
Also fragte sie sich, was ist denn die Rolle der Männer im sozialen Umbruch? Dazu begab sich Pamela Saavedra in antipatriarchale Männergruppen in Chile und Peru. Solche progressiven Männergruppen gibt es auch in Deutschland. Es geht meistens darum, eigenes Verhalten zu reflektieren, einen Zugang zu Gefühlen zu finden und darum, sich von Gewalt abzugrenzen.
In Peru erzählten mir die Männer, mein Vater war gewalttätig und ich will auf keinen Fall auch so werden. Ich war ein furchtbarer Mensch, bevor ich zur Gruppe kam. Die Männer sind hart zu sich und wenden gegen sich selbst die gleiche Gewalt an, die sie kritisieren. Es ist eben sehr schwierig, sich aus einer gewalttätigen Sozialisation zu befreien.
Gleichzeitig beobachtete Pamela Saavedra einen paradoxen Effekt.
Jetzt bist du auf einmal der gute Mann, der sich dekonstruiert, der zu Treffen geht und für das Recht auf Abtreibung ist. Das macht dich in diesen neuen Zeiten attraktiv.
Manchmal, erzählt Saavedra, werden die Männer sogar zu Aushängeschildern des Feminismus.
Bei einer Demo zum Frauentag übernahmen die Männer die Kinderbetreuung und machten die Straßen sauber. Am nächsten Tag gab es in der Zeitung einen Artikel über die Demo. Und was war die Schlagzeile? Die Männer, die hinter der Demo die Straße fegten.
Wo kulturelle Normen sich rapide wandeln, kann die neue Männlichkeit, also auch eine neue Art des Privilegs sein, die die alte Vormachtstellung sichert, stellte Saavedra in ihrer Untersuchung fest. Mit dieser alten Vormachtstellung ist es aber auch gar nicht so simpel. Denn so etwas wie eine statische, klar umrissene, alte Männlichkeit gibt es eigentlich gar nicht, lautet heute der Forschungskonsens. Die 39 Panels der Männlichkeitskonferenz geben einen kleinen Eindruck von den vielen unterschiedlichen Gesichtern der Männlichkeit. Frühe Studien zeichneten oft ein stereotypes Bild des lateinamerikanischen Machos. Heute nehmen dagegen einige der Panels Männlichkeit in ihrer Überlappung mit anderen sozialen Kategorien wie Ethnie, Klasse und Sexualität in den Blick. Luciano Fabri gibt einen Überblick.
Das Panel zu schwarzen Männlichkeiten, das, in dem es um Männlichkeiten in der Kolonialgeschichte geht. Die Panels über indigene Männlichkeiten in Mexiko und Ecuador. Und dann die Panels zu trans- und intersexuellen Männlichkeiten.
Mit indigenen Männlichkeiten beschäftigen sich auch Jimmy Telleria und sein Team. Sie haben Studien in verschiedenen dörflichen und indigenen Gemeinden Boliviens durchgeführt. Und Telleria war überrascht von dem, was sie feststellten. Er hatte erwartet, dass die Gemeinden sich gemäß dem Chachawarmi-Prinzip der indigenen Aymara verhielten. Chachawarmi, übersetzt Mann, Frau, bedeutet grob, dass Männer und Frauen gleichwertig sind und einander ergänzen. In der Theorie soll lokale Politik deshalb so gestaltet werden, dass das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgeglichen und gleichberechtigt ist.
Die kulturelle Vorstellung des Chachawarmi ist so tief verankert bei den Aymara, dass du sie fragst und sie dir sagen, ja klar, hier sind wir alle gleich.
Ein Beispiel der neuen Männlichkeiten? Nicht unbedingt.
Dann bist du bei einem Gemeinderatstreffen und da sind nur Männer. Und du fragst nach, wo die Frauen sind und sie antworten dir, die kochen, die haben nichts Wichtiges zu sagen.
Also eher altbekannte männliche Vorherrschaft? Auch nicht, findet Telleria. Nicht alle Männlichkeiten genießen die gleichen Privilegien, die gleiche gesellschaftliche Macht. Und gerade indigene Männlichkeiten gehören eher zu den historisch Diskriminierten oder Unsichtbargemachten. In Lateinamerika richten Forschende in den letzten Jahren zunehmend ihren Blick darauf, wie zum Beispiel prekäre Lebensbedingungen in indigenen Gemeinden das Geschlechterverhältnis prägen, aber auch welche anderen, vielleicht vorkolonialen Geschlechterkonzepte die verschiedenen indigenen Gemeinden kennen.
Das koloniale Denken hat alle anderen Formen des Wissens und Denkens unsichtbar gemacht.
Solches Wissen gelte es, sich wieder anzueignen. Ohne, wie Tejeria meint, naiv anzunehmen, dass in indigenen Gemeinden Harmonie und Gleichberechtigung herrsche.
Wir sprechen deshalb von diversen und pluralen Männlichkeiten.
Die Konferenz wirft viele Schlaglichter auf die Frage, wie die multiplen Krisen des 21. Jahrhunderts Vorstellungen von Männlichkeiten formen. Einig sind sich die WissenschaftlerInnen darin, dass es eine Männlichkeitsforschung braucht, die auch vom globalen Süden ausblickt.
Ein Streifzug durch die Männlichkeitsforschung in Lateinamerika hörten Sie von Mirjana Jandik.